Martinha wird den jetzt noch einmal in Richtung Strafraum schlagen. Entweder jetzt oder nicht. Da ist er! Da ist er! Da ist das Tor für Nürnberg! Der FCN hält die Klasse!
Das ist das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass wir diesen Podcast mit diesem Einspieler beginnen, was unsere Ideenlosigkeit beweist. Aber ich finde, heute trotzdem okay ist. Ich habe nach diesen Worten sehr reflektierte Menschen weinen sehen. Ich habe einen Anruf bekommen von meiner Oma, die den Fußball sonst sehr vornehm ignoriert und die ihrer Freude Ausdruck verleihen wollte über dieses gestocherte Tor von Schleusener. Ich weiß, dass Uli Dickmeier seine kleinen Kinder, nicht mehr ganz so kleinen Kinder, mit Pizzaschachteln beworfen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe einen gesehen in diesem Ingolstädter Stadion, der an diesem Tag auch für die Laufwege der Mannschaft des 1. FC Nürnberg zuständig war, der in diesem Moment den vollkommen falschen Laufweg genommen hat. Alle rennen zur Eckfahne, zu Schleusener und Michael Wiesinger, Kerzen gerade auf den Platz. War das noch eine kontrollierte Bewegung oder war da alles egal?
Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, es war nicht mehr kontrolliert. Also ich habe im ersten Moment ja schon in der Phase erstmal zum Linienrichter geschaut, dann zum Schiedsrichter. Die Mannschaft, Betreuer, Trainer sind alle losgestürmt und ich habe für mich erstmal innegehalten, aber nur kurz. Und dann habe ich halt den direkten Weg auf den Platz gesucht.
Weil der Anschluss schon verloren war an den Rest, oder?
Ja, das ist nett, aber ich habe schon wieder für mich gedacht, okay, Vollsprint 20 Meter rein, wieder raus und dann wieder Platz nehmen, weil es natürlich noch nicht vorbei war. Also eigentlich schon wieder emotional kontrolliert praktisch, wenn man das so sagen kann. Und habe aber nur dann beobachtet halt, da gibt es ja so ein Video, wie zum Beispiel unser Doktor, also die Mannschaft war ja schon an der Eckfahne und der Doki Brehm erst so Sekunden später losrennt. Und da, wenn man sich das mal genau anschaut, wie unterschiedlich die Reaktionen da waren von den Einzelnen. Also Menschen da aus der Tribüne runter, die da rein durften, also unsere Leute. Aber wie zeitversetzt das eigentlich war, das hat mir im Nachgang auch immer noch, ich schaue es immer noch gerne an. Also das ist schon ganz komisch, wenn man das sieht, wie unterschiedlich das halt ist.
Unser Kollege Stefan Jablonka ist auch einigermaßen berühmt geworden mit einem Video, das er selbst aufgenommen hat und in dem er ihm sehr oft Nein, Nein, Nein stammeln hört. Und ja, wir wollen über dieses Spiel in Ingolstadt heute natürlich nochmal sprechen. Ihr hört KADEP, den Club-Podcast von nordbayern.de, heute in einem etwas anderen Rahmen. Wir sind eingeladen worden von der Sparkasse in Nürnberg in ihre schicken Räumlichkeiten. Menschen sind hier und hören uns live zu, alle im gebührenden Abstand zueinander natürlich. Uli Dickmeier ist da, kann die Pizzasache nochmal aufklären, wenn er mag. Und Michael Wiesinger, vielen Dank. Aber da wir diesen Podcast heute nicht nur live auf Instagram ausstrahlen, sondern er später auch auf den bekannten Plattformen zu hören sein wird, spielen wir hier jetzt dann auf den Plattformen nochmal kurz unser Jingle ein.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Wie oft denkt Michael Wiesinger noch an dieses Spiel in Ingolstadt? Ist es ein täglicher Gedanke?
Ja, jetzt nicht täglich, aber es kommt schon vor, dass ich also in der Woche mehrmals noch damit konfrontiert werde. Also jetzt nicht, dass ich permanent rumrenne und mir selber Bilder angucke, aber es ist einfach omnipräsent. Also irgendwie hat das hier einen ganz, ganz festen Stellenwert sich erkämpft. Und ja, egal, wenn ich mal in die Stadt gehe oder was weiß ich, mit meinen Kindern unterwegs bin oder was weiß ich, mal irgendwie in der Schule bin, beim Elternabend, keine Ahnung. Es wird halt permanent... werde ich jetzt auf diese ominöse 96. Minute oder was es auch immer war, angesprochen. Natürlich gucke ich ab und zu nochmal oder irgendwann kriege ich so eine WhatsApp-Nachricht mit einem Video, das ich vielleicht auch noch nicht gesehen habe.
Es gibt sehr viele, die ja, Titanic-Musik hinterlegt.
Ja, nee, also für mich, bei mir hat das schon was ausgelöst. Also ich in der Regel Tränen, okay, oder so dieses Gefühl, ja, als zum Beispiel, wenn Winnetou halt stirbt, ja, Klassiker, das rührt mich auf zu Tränen. kann ich nicht verhindern.
Also Winnetou und Fabian Schleusener, das ist jetzt ein...
Ja, was weiß ich, Pearl Harbor, wenn am Schluss die Melodie da läuft, da bin ich auch fix und fertig. Aber im Fußball oder bei sowas, aber das hat mich auch total mitgerissen. Und auch immer noch, wenn ich jetzt irgendwo mal so ein Video sehe über diese Situation oder vielleicht dann mich auch noch mal sehen, so im Interview, ja, das kommt ja auch vor. Ja, ich gucke mich jetzt nicht permanent selber an, aber in dem Fall ist es wirklich so, da läuft es mal wirklich, da kriege ich, geht mir jetzt schon wieder so, wenn ich daran denke, irgendwas hat das mit einem gemacht und das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass das halt im Fußball so vorstellbar ist, weil ich ja immer gedacht habe, ich bin emotional kontrolliert unterwegs, das war immer so mein Ding auch, ja, bleib cool, sachlich, ruhig, vielleicht auch irgendwo so erzogen, angeboren, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das hat mir auch kurzzeitig mal einen Stecker gezogen. Kurzzeitig.
Wenn du es mal in Relation setzt, du hast einiges erlebt in deinem Fußballerleben. Zweimal deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League-Gewinner mit Bayern, mit dem Club aufgestiegen, aus der Regionalliga damals, mit Ingolstadt aufgestiegen. Auf so einer Skala, auf so einer emotionalen Skala, wo würdest du dieses Erlebnis einordnen, wenn du es
durchnummerieren müsstest? Ich muss schon unterscheiden, weil die einen Dinge habe ich oft als Spieler erlebt. Okay, als Trainer. Ja, natürlich auch mal ein Aufstieg oder so eine Relegation in den Stationen, wo ich vorher war. Aber ich hatte es ja nicht mit dem Background, den ich jetzt hatte. Also ich bin ja im Endeffekt jetzt Mitarbeiter vom Club. Ich arbeite auf der Geschäftsstelle. Ich habe natürlich tagtäglich Kontakt. Ich krieg einfach mehr mit, ja, so was so drumherum passiert, um die Mannschaft. Ja, vielleicht auch bei den Fans, wie auch immer, Eltern, Nachwuchsspieler. Und wenn du das alles dann bündelst und da stehst und dann in so einem Moment auch völlig, ein paar Minuten nachdenkst, oh Mann, was passiert hier gerade? Also es ist bei mir definitiv ein anderes Gefühl entstanden, das ich vorher so nicht kannte. Also eine enge Bindung zum Club immer schon, ja, ist für mich ja jetzt nichts Neues, aber das war nochmal von der Gefühlslage eine Ebene höher. Also nur so kann ich das beschreiben, weil ich selber halt eigentlich noch einen tieferen Zugang zu diesem Club im letzten Jahr bekommen habe, durch meine Beschäftigung, der ich da jetzt nachgehe. Also das ist für mich so der Grund. Und das, glaube ich, ist für mich das Entscheidende, was jetzt nochmal was verändert hat.
Wenn wir mal einen Schritt noch zurückgehen. Du bist jetzt das dritte Mal in diesem Podcast, was Rekord ist, glaube ich. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, ihr ladet mich ein.
Ja, eben, das ist die Ideenlosigkeit.
Ja, genau.
nicht so interessant. Beim letzten Mal, als du da warst, hast du über deine Rolle im NLZ gesprochen, was wir heute auch nochmal machen werden, und über deine große Zufriedenheit in dieser neuen Funktion. Ab wann in der vergangenen Saison hast du zum einen gedacht, oder könnte nochmal ein Trainerwechsel passieren, und ab wann oder Trainernachfolger, das könnte dann ich sein?
Naja, Trainernachfolger nicht, aber ich habe natürlich führt man im Vorfeld der Gespräche, also so ein Vorstand, der jetzt nicht mehr da ist, das ist ja schon mal vorher auf mich zugekommen, dann hat man mal so ein Szenario durchgespielt. Ich bin dann am Sonntag auch am Fernseher gesessen, Sky, was weiß ich, mit meinen Mitarbeitern in der Stuhlfahrtstube. Da haben wir gedacht, ey, das kann ja nicht sein, was hier abgeht. Ja, dass wir das Spiel gegen Stuttgart verlieren. Das hat ja alles so seinen Lauf genommen. Und ja, dann das Spiel in Kiel, dann Fürth. Und spätestens nach den 90 Minuten wusste ich schon, jetzt wenn ich, es wird heute Abend ein Anruf kommen. Naja, ein bisschen waren wir ja vorbereitet. Ich auch. Also es ist ja nicht so, dass ich völlig von diesem Thema nichts wusste, aber ich hätte es halt nicht für möglich gehalten, oder dass sowas passieren kann. Und deswegen habe ich es ja immer weggeschoben, habe für mich ja gedacht, ey, hoffentlich nicht, weil ich natürlich wollte, dass die einfach das Ding jetzt zumachen. Und dann war ja irgendwo für mich klar, da gibt es irgendwas, was verändert werden muss. Ich war schon in der Testung, okay, natürlich alles heimlich durchgezogen, auch klar. Ja, muss ja alles so passieren, dass natürlich auch keiner mitkriegt, vor allem ihr nicht. Ja, wisst ihr, oder dass du einfach.
Wir kriegen eben, dass es bei uns ist, es keine besonders große Kunst, nee, das zu verbergen.
Ja, oder auch eigentlich niemand im Verein. Man will ja nicht irgendwas in Frage stellen, aber es gehört halt so einer Professionalität dazu, sich in so einer Situation als Verein, denke ich, auch Gedanken zu machen. Und da war für mich ja klar, wenn das so kommen sollte, unter gewissen Voraussetzungen, dass ich dann mit ins Boot einsteige und. Ja, in dem Fall.
Ist ja auch ein Risiko, oder? Also, wenn man so eine Mannschaft dann übernimmt, die jetzt nicht gerade vom Glück verfolgt ist, und dann wäre es ja durchaus realistisch gewesen, dass es dann einfach in die dritte Liga runtergeht. Also, das ist ja dann für einen selbst auch nochmal so ein kleines Karriererisiko oder war das nicht da, weil von vornherein klar war, danach geht es zurück ins NLZ?
Das war die Grundbedingung. Na, man stellt ja dann auch gewisse Bedingungen und das war für mich klar. Ja, wenn ihr mit mir das machen wollt, dann muss da unterm Strich stehen, ich gehe ins NLZ. Aber ich bin ehrlich, so richtig bewusst, was da dran hängt, echt Ingolstadt so nach dem 0-3, wirklich. Da habe ich mir kurz gedacht, ey Junge, was wird das jetzt? Und ich meine, wenn ich ehrlich bin, danach hätte mir sagen können, wenn das schiefgegangen wäre, du Michael, du kannst nichts dafür, du hast nur versucht am Schluss, aber ich hätte mir das selber nie verziehen, nie. Und ich glaube, dass ich dann jetzt nicht mehr hier sitzen würde, weil ich selber für mich gesagt hätte, ich bin mit dem Club in die dritte Liga runter, ich war da dabei, auch wenn es nur 10 Tage waren, so tick ich halt. Mhm. Ich meine, ob das gut ist, schlecht ist, das weiß ich nicht. Aber das ist für mich halt auch Verantwortung nehmen, Verantwortung tragen, ja, auch eine gewisse, ja, keine Ahnung, das gehört halt auch für mich ein Typ zu sein im Fußball. Und ich glaube, das wäre ganz schwierig geworden. Und deswegen war ich natürlich auch heilfroh, dass ich mir diese Frage selber gar nicht stellen habe müssen, wie es jetzt weitergeht. Ja. Bestimmt hätte jeder gesagt, ey, es geht weiter, dritte Liga, wie auch immer. Wir haben ja schon gewisse Pläne auch im Hinterkopf gehabt. Das ist ja auch klar, NLZ, du kannst nicht einfach am nächsten Tag so weitermachen, wie wenn nichts ist. Und natürlich haben wir auch nachgedacht. Aber ich glaube, so wie ich mich selber ein bisschen kenne, boah, ich glaube, ich wäre wieder gnadenlos mit mir selber gewesen. Das ist
zurück nach Uerdingen.
Ja, das weiß ich nicht, aber ich hätte nicht am Montag einfach wieder zum Club fahren können.
Was?
Das kann ich nicht abstellen, das wird mich mein Leben lang so begleiten. Und dann hätte ich ja wieder so eine gewisse Schuld auf mich genommen, ist so. Aber okay, jetzt ist ja Gott sei Dank nicht passiert.
Ist anders gelaufen, Gott sei Dank. War es für dich aber dann auch irgendwo die Chance, mit der Vergangenheit ein bisschen abzuschließen beim Club? Du bist als Trainer auch mal entlassen worden nach einem 0-5 gegen den HSV. Das, glaube ich, hat dir damals auch sehr zugesetzt im Nachhinein, weil es dein Verein ist und du nur das Beste ja wolltest. Und ich glaube, ich auch ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt hast, so zeitlang zumindest, bis man es verdaut hat. Aber jetzt dann die Chance da gewesen, einfach das vergessen zu machen und letztlich jetzt, ich will nicht sagen, als Retter in die Clubhistorie einzugehen, aber halt doch schon einen großen Schritt geleistet zu haben.
Ja, das ist jetzt das Ergebnis des Ganzen. Aber es stimmt, ich habe mir damals, weiß jetzt natürlich auch viel mehr wie zu dieser Zeit, bin auch ein paar Jahre älter jetzt, habe Erfahrungen gemacht. Aber ich habe jetzt in dieser NLZ-Zeit viele Rückmeldungen bekommen. Egal wo ich bin, wo ich auftrete, Gespräche, höre ich so, ja, der Typ ist reflektiert, der ist authentisch, der hat unheimliches Fachwissen, der ist normal. Und das war ich aber alles vorher auch schon. Dann habe ich gedacht, hat das jetzt so lange gedauert, bis ich die Position habe, dass das alle kapieren oder was? Also das ist ja für mich schon erstaunlich. Aber damals musste ich halt einem gewissen Bild gerecht werden. Das wollte ich nicht. Und irgendwann bin ich halt in die Verteidigungshaltung gegangen. Ja, und das ist im Fußballgeschäft nicht gut, wenn du dich hinsetzt und immer so dich selber ein bisschen stark machen willst. Das ist nicht gut. Und das habe ich jetzt in der jetzigen Rolle und in dem, was ich mache, habe ich nicht nötig, mache ich nicht. Bin einfach, wie ich bin, brauche mich nicht verstellen. Und das war damals vielleicht schon so ein bisschen der Punkt, wo ich oft gedacht habe, ey, wollen die Leute nicht sehen, was ich hier mache? Ich mache hier ehrliche Arbeit. Ich bin leise, bin ruhig, aber intern ist ja klar, dass ich natürlich laut werden kann, sonst kannst du in der Bundesliga trainieren. Und das habe ich immer so ein bisschen rausgelesen, wahrscheinlich auch in meiner Wahrnehmung, ja, dass die Leute wirklich denken, du gehst in deine Kabine, bist da so ein netter Kerl und dann folgen dir so 25 Profis, das kannst du vergessen. Das kannst du nicht mal 5 Minuten machen, wenn du nicht durchgreifen kannst. Und das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Und okay, war halt dann, wie es ist. Und im Endeffekt, ich bin mit mir im Reinen, ich bin mit dem Club im Reinen. Und nach dieser Relegation vielleicht umso mehr, weil es natürlich jetzt was war, wo man all die Attribute, die mich auszeichnen, die konnte ich jetzt reinwerfen.
Und dann hat es auch diese Zeit gebraucht, dass du zum Club zurückkommen konntest, eben, dass du mit ihm im Reinen bist, dass du diese Vorfälle damals abgehakt, dass du es reflektiert hast, was da passiert ist und dann auch wieder bereit warst. Es wäre wahrscheinlich nicht nach 2 Jahren gegangen.
Nein, ich musste auch weg, ich musste mal raus, ich musste mal in ein anderes Bundesland. Hätte ich vielleicht früher schon als Spieler mal machen müssen, habe mich immer, aber es kam immer so, wie es war.
Warst du in der Oberpfalz?
Ja, okay, kurzzeitig. Aber das Leben ist halt so, wie es halt läuft. Man im Nachhinein, ja, reflektiert man ja ein bisschen und schaut, was war gut, was war weniger gut, du hättest vielleicht mal einen anderen Schritt wagen sollen und das war für mich ganz wichtig, einfach mal ins Saarland zu kommen, wenn es nur das Saarland war, okay, wenn es jetzt das Rheinland war und einfach mal Abstand zu kriegen und dann wieder herzukommen und dann habe ich echt wieder Lust gehabt, den Club zu schauen, Dauerkarten gekauft, ja, mit meinen Kindern selber, also nicht nicht irgendwo auf, sondern für mich selber eine Entscheidung. Habe dann echt Spaß gehabt, wie so ein interessierter Beobachter. Und da habe ich wieder voll gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was mir gefällt. Das sind meine Werte, das ist mein, diesem Verein habe ich persönlich alles zu verdanken. Ja, da bin ich das, was ich jetzt, keine Ahnung, was mich ausmacht auch, da gründet ja vieles darauf. Und das war wie so im Wohnzimmer. Jede Woche, obwohl die in der Bundesliga kein Spiel gewonnen haben, das war das Nächste. Aber ich saß halt immer da und die Leute haben trotzdem applaudiert. Ja, okay, aber es hat sich ein bisschen verändert, weil wir hätten damals volle Breitseite bekommen. Heutzutage kriegt man dann Applaus, wenn man kämpft, okay, ist in Ordnung. Aber so das allgemeine, das Feeling, beim Club zu sein und dass dann diese Tür wieder aufgeht, das war irgendwie eine logische Konsequenz, musste nicht viel dazu tun. Ja. Irgendwann kam der Anruf von Robert Palikutscher und ein bisschen war ich vorbereitet. NLZ, kannst du dir das vorstellen? Also definitiv, das muss so sein. Das ist jetzt genau mein Ding und jetzt bin ich wieder dabei.
Das NLZ, über das wollen wir noch sprechen, versprochen, aber ich will noch ein bisschen auf diesen Ingolstadt und auf diesen Wochen bei den Profis rumreiten. Wie war denn der erste Arbeitstag als Zweitligatrainer, der erste Gang in diese Kabine? Was für eine Mannschaft, was für Menschen hast du da vorgefunden? Und also erzähl ein bisschen über diese Zeit, über diese Wochen, diesen Ritt durch die Relegation.
Naja, das Wichtigste hast du ja schon gesagt, Menschen. Das ist immer das Allerwichtigste. Also da sind Menschen am Werk, gut bezahlte Fußballer, klar, weiß ich auch. Natürlich saß ich auch da in meinem Büro. Kennst du beim Club die Gegebenheiten, man trifft sich und natürlich auch gedacht, okay, der Mannschaft ist ein bisschen was abhanden gekommen, das habe ich ja schon mitgekriegt. Trainingseinheiten, ich habe eigentlich beim Club mit das beste Büro, ich habe so eine Dachterrasse im ersten Stock, also mit so vorne, so, wo wir öfters mal so grillen oder so. Also hast du einen Blick auf die Trainingsplätze, aber du bist halt 300-400 Meter weg, du kriegst ja nichts von der Kabine mit. Also ich war jetzt kein totaler Insider, ja, und ich habe versucht, meine Themen, die ich für mich bewerten konnte, da mitzunehmen, das Trainerteam auch so zu gestalten, auch zu komprimieren, zu sagen, hey, nicht zu viele, sondern auch gerne jemand, der jetzt dabei war, aber doch so einen Neuanfang zu starten. Weil ich für mich glaube, wir haben keine Zeit, wir werden nicht viel experimentieren können. Wir müssen ganz schnell zu der Mannschaft Kontakt herstellen, interagieren sozusagen und natürlich eine Bindung zur Außenwelt herstellen. Das war mir für mich offensichtlich. Also wenn du mit der Mannschaft nochmal die Kurve kriegen willst, dann musst du irgendwas machen, irgendwas zünden, ja, dass auch wieder die Mitarbeiter, ja, die Nachwuchsspieler, die Journalisten, das war auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, ey, auch die werden sich wünschen, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Auch da geht es um was. Also nicht so, dass bei euch zum Beispiel jeder gesagt hat, ja, scheiß drauf, wir gehen in die dritte Liga. Das ist für euch auch wichtig. Also auch die, plus die Fans, plus alle, die irgendwo dem Club wohlgesonnen sind, die musst du irgendwie mitnehmen. Und da war dann diese erste Pressekonferenz. Okay, das habe ich mir aber auch nicht vorgenommen. Ich saß halt da, Robert hier, Christian Pönig, und dachte, irgendwas muss jetzt passieren. Ich kann da jetzt nicht wieder irgendwie Phrasen dreschen, sondern jetzt muss irgendwas raus, authentisch, um allen klar zu machen, hier gibt es jetzt nur eins, Leute am Werk, die total klug sind, die es ehrlich meinen, die hart arbeiten.
Es war sehr emotional, was mich überrascht hat. Hat sich selbst überrascht, nachdem
es... Ja, es war halt so, wie ich bin. Sind wir wieder beim Thema. Nicht schauspielerisch. Wenn man sich dann selber sieht, dann denke ich im Nachgang auch immer, oje, oje. Mensch, man kann sich ja selber nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das jeder hier kennt so, aber wenn man so ein Video von sich selber guckt, dann denkt man, oder ein Interview, dann denkst du immer, ganz ehrlich, bist du das? Aber okay, obwohl du dann von anderen auch hörst, ja, war gut, das Feedback, aber da bin ich auch immer relativ... Ich kenne die Branche mittlerweile, also was soll ich sagen, du musst einfach mit dir selber irgendwo klar sein, das, was du sagst, muss eine Botschaft beinhalten, auch nicht zu sehr, was soll ich sagen, übertreiben auch nicht, weil dann wirkt es wieder gekünstelt, aber für mich war einfach wichtig, in dem Moment nochmal klar zu machen, so, jetzt diese Ausreden, dass da keiner mehr mit Emotionen, mit Herzblut dabei ist, das kann es nicht mehr geben. Ja, es muss jetzt damit aufgeräumt werden und wir müssen ganz schnell versuchen, eine Gemeinschaft zu werden, egal was war, ja, ich konnte es ja nicht mehr ändern und Tenor war natürlich auch, sich auf das zu fokussieren, was du beeinflussen kannst und beeinflussen kann ich, ja, wie viel laufe ich, wie viel Zweikämpfe führe ich, Wie viel kommuniziere ich in der Mannschaft? Das kann ich beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, was über mich geschrieben wird. Ich kann nicht beeinflussen, was die Leute sagen, sondern da im internen Kreis einfach ein Bewusstsein zu schaffen, hey, lasst uns auf das stürzen, was wir wirklich jetzt in den nächsten Tagen bewegen können.
Du hast das im letzten Podcast auch gesagt, dass du den Fußball gerne auch mal auf die einfachen Dinge reduzierst. War das genau sowas, was die Mannschaft gebraucht hat, weil ihr vielleicht zu viele Sachen übergestülpt waren, auch dadurch, dass eben zwei Trainer für sie verantwortlich waren, vorher mit Michael Köllner, ein Trainer, der auch gerne ein bisschen abstrakter denkt, sagen wir es mal so.
Und ich habe eigentlich mir vorgenommen, in den 10 Tagen, und das ist ja wie so ein Auftrag, das ist ja schon was anderes, wenn man weiß, man tritt da an und nach gefühlt 10 Tagen, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, ist vorbei, das ist ja ein bisschen was anderes. Und ich habe mir vorgenommen, in dieser Zeit nichts mitzunehmen, nichts nach Hause zu gehen und zu sagen, nach einer Woche, hey, hättest halt was gesagt, kennst du das im Leben so?
Ständig.
Ja, im Privaten ist man oft, ey, hätte ich da was gesagt. Und das habe ich mir echt vorgenommen. Das ist gar nicht so einfach, weil man oft ja versucht, ein bisschen diplomatisch zu sein, erstmal zu beobachten. Aber ich habe mir echt in diesen Tagen vorgenommen, nein, wenn dir was auffällt, dann mach es. Hör auf dein Bauchgefühl, hol die Mannschaft wieder zusammen, sag's ihnen. Und das habe ich versucht, oder das habe ich ja gemacht. Und da ist für mich immer mehr, man hatte dann immer es gibt so Ansprachen, Sitzungen, da gehst du raus und sagst, so, jetzt hat es Klick gemacht. Und so Momente habe ich versucht halt für mich rauszufinden, Trainingslager mal, klar habe ich was vorgehabt, wie spielen wir, was machen, da habe ich so in die Runde geschaut, genauso wie hier, da habe ich gedacht, nee, ich muss denen jetzt erst nochmal allen so meine Gedanken erzählen. Dann habe ich halt angefangen, nochmal alle Positionen zu definieren, was macht so ein Außenverteidiger, was ist mir wichtig. Einfach so frei raus, ohne jetzt dann groß vorher strukturiert. Ich bin auch total strukturiert eigentlich, das muss man auch wissen. Deswegen war es für mich jetzt nicht so ganz einfach. Aber ich war da einfach ich musste mir nicht irgendwie gekünstelt hinstellen. Und das hat mir echt total Sicherheit gegeben. Ich war total überzeugt von dem, was ich tue, natürlich mit Marek zusammen. Und es war für mich auch eine sehr, sehr gute Erfahrung, weil ich wieder total viel bestätigt wurde. Ja, haus raus. Mach das, was du siehst und auch gern mal, ich bin ein bisschen, ja, gerade in diesen Themen Empathie, auch immer gern jemand, eher bis erstmal zurückhaltend sein, vielleicht aufgrund meiner Körpergröße. Ich bin kein 1,90-Typ, der reinkommt und den ganzen Raum gewinnt, das bin ich nicht, sondern ich bin halt, wie ich bin. Aber ich bin da auch viel auf die Jungs zugegangen, haben mal so einen auch so umarmt, so, das hört sich jetzt echt einfach an, aber es ist nicht so, für mich auch. Mhm. Oder habe mal Körperkontakt gesucht, auch in Corona-Zeiten, wir waren alle getestet natürlich.
Schellen auch, verteilt.
Ja, nee, aber einmal in den Arm genommen, einfach Vertrauen gegeben. Und das immer wieder, das kostet natürlich auch Energie, weil du musst immer auch, gute Trainer, die passen halt immer den Moment ab. Das kann mal sein auf dem Weg zum Trainingsplatz, das kann mal sein beim Frühstück. Deswegen auch Trainingslager war super wichtig, da hinzufahren, einfach mal alles auszublenden und da zur Mannschaft auch wieder irgendwas herzustellen, dass die auch merken, hey, da sind zwei, ja, die sind eigentlich, ja, die haben unheimlichen Glauben in sich und die sterben für diesen Club sozusagen, übertrieben ausgedruckt, im wahrsten Sinne, und das den Jungs auch irgendwo mitzugeben, ihnen zu vertrauen und das Gefühl entstehen zu lassen, dass wir zusammen das einfach schaffen werden, komme was wolle.
Nur noch kurz anschließen, und mit dem Thema können wir dann, glaube ich, auch abschließen, aber war es dann vor dem Rückspiel fast schwieriger, die richtige Ansprache zu finden, weil es gab ja so eine trügerische Sicherheit eigentlich nach dem Hinspiel, und nochmal so die emotionale Schiene, muss man ja aufpassen, dass man da nicht übertreibt, dann
sonst wirkt es nicht authentisch. Auch immer so vom Moment her fand ich sehr fokussiert, auch in der Halbzeit übrigens, wir haben die Ingolstädter anders erwartet, das muss man auch sagen, und ja, dann waren wir natürlich in der Halbzeit da gesessen. Ja, sag, was ist los? Ist da nichts passiert?
Wir haben mal Pizza bestellt in der Halbzeit, war alles
gut. Ja, aber es war nicht trügerisch, aber es war einfach nicht zu greifen. Und dass wir dann diesen Moment bekommen, wo wir da dieses Negativerlebnis und dass das Konstrukt dann natürlich so einstürzt. Na, okay, wer hätte das vorhersagen können? Gerade jetzt vor kurzem dafür ein Interview gehabt. Es wird ein Buch geben über diese 96. Minute. Ein Journalist von der Welt, Oliver Fritsch, wenn ich das hier sagen darf, Aber ich möchte es gerne sagen, dass man ein bisschen Werbung macht. Der hat,
Grüße an den Kollegen.
Ja, das finde ich schon.
Und dann seine Frau.
Genau diesen Moment zum Thema macht und auch viele Gespräche geführt hat. Und da ging es ja auch um sowas. Was ist da? Ja, wir sind rausgegangen mit einem 3-0 im Rücken, 2-0 im Rücken, Entschuldigung. Und dann, das ist ja das Schlimme am Fußball oder das Fantastische, dass du dann innerhalb von Bruchteilen merkst, wie dir das weggeht und du musst trotzdem ruhig bleiben. Hinter mir alle haben geschrien, ey, was heißt geschrien? Jeder so, jetzt muss was passieren, wechseln. Aber ey, ich meine, du musst trotzdem erstmal sachlich, klar, was passiert gerade.
Ist es tatsächlich so, dass dann auch auf der Bank alle, wie auf der Tribüne, wenn in Vor-Corona-Zeiten, dass alle nach vorne brüllen, jetzt muss gewechselt werden und der Trainer muss sich gegen die auch noch durchsetzen dann? Oder?
Gefühlt, in so einer Position, wenn du stehst, hast du das Gefühl, wenn du führst, 2-0, da schaut dich gar keiner an. Aber wenn es dann 2-0 steht, 3-0, dann schaust du. Und hier, ich habe das Gefühl, alle Blicke sind auf dich gerichtet. Dann bist du halt wieder gefragt. Das ist vielleicht auch eine Eigenwahrnehmung, das weiß ich nicht. Aber ich muss mal die anderen Trainer fragen. Aber mir geht das extrem so. Und dann bist halt du gefordert. Und das ist halt das Schöne. Da musst du halt Farbe bekennen. Und dann musst du aber trotzdem, finde ich, erstmal kühl analysieren. Ja, man darf ja natürlich keinen Schnellschuss machen. Die Mannschaft hat sich dann auch wieder ein bisschen, finde ich, beruhigt. Ingolstadt hat sie beruhigt. Das war meine eigene Einschätzung. Die ziehen sich wieder zurück. Gott sei Dank, habe ich mir gedacht. Mhm. Wenn die weiter uns angegangen wären wir wahrscheinlich out gewesen. So wollten die wieder verwalten und plötzlich haben wir wieder ein bisschen Ballbesitz bekommen. Und dann war natürlich schon die Idee, okay, vorne was zu machen, einen Sechser irgendwann aufzulösen. Ja, da musst du halt in solchen Situationen dann schon vielleicht manchmal so ein Näschen haben. Das ist aber schon nicht so einfach, das gebe ich zu.
Und als dann Fabian Schleusner diesen weiten Ball von Martenia erstmal in die falsche Richtung köpft, denkt man sich, das war's jetzt, oder?
Ich habe mir schon gedacht, das war's, als Ingolstadt den Ballgewinn hatte und der Gauss, also Martenia war doch bei der Ecke vorne, der Gauss oder wer das war, läuft los. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn der zur Ecke vorne läuft, ins Aus, Einwurf, dann ist Game Over. Was macht der? Der schießt einen flachen Schuss.
Danke.
Das war in dem Buch auch ein Thema. Übrigens nicht nur von mir, glaube auch von den Spielern auch. Das war für sie auch der Moment, hey, jetzt haben wir den Ball wieder, wir haben doch mal eine Chance. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe zu Marek habe ich gesagt, ey, wir sind wieder drin.
Und hoffentlich hören die diesen Podcast in Ingolstadt nicht, die drehen gleich nochmal durch.
Nee, ist aber so. Ich meine, der Spieler war platt, klar, logisch. Aber wenn er einfach weiterläuft, was soll man machen? Ja. Einfach links abbiegt, wie man immer so sagt, in der letzten Minute, lauf zur Eckfahne. Das war so ein prädestinierter Moment und der macht es nicht. Wir kriegen wieder den Ball und dann, ja, mir dachte, der Paddy Eras hier mit so komischem Rückzieher. Aber irgendwie, dann habe ich gedacht, ey, der rutscht aus, ich habe das ja noch. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, zum Schleuser, wolltest du da, ey, nur die Sohle, Junge, dann macht er das und dann kommt der Gauss wieder ins Spiel.
Ein Held dieses Rückspiels.
Ja, im Fußball weiß ich jetzt auch nicht. Ich hoffe, dass es dieses Jahr packt und sich den Aufstieg verdient. Aber auf der anderen Seite, was soll ich sagen? Es war für uns natürlich eine glückliche Fügung, auch dass der da dann auch nochmal den Ball ins Tor grätscht sozusagen. Das kam noch dazu und für uns wahrscheinlich mit einer der glücklichsten Momente. Ja.
Wie kommt man denn da wieder runter? Es lief das NLZ nebenher noch so und es wurde dann weiteres Personal gesucht direkt im Anschluss. Wann hatte Michael Wiesinger seinen ersten ruhigen Moment nach dem Relegationsrückspiel?
Puh. Ja, es war ja dann, wie wir zurückkamen, schon erstmal die Stimmung war so, dass es sehr gelöst war, aber ich halt nie empfunden habe, dass wir hier eine Feier machen. Ja, war so ein bisschen das Thema, was auch die Ultras waren im Stadion. Ja, erst beim Clubgelände mussten wir wieder rausfahren. Die Polizei uns ein bisschen geraten hat, ey, macht es jetzt nicht, geht nicht da rein. Da habe ich mir schon wieder gedacht, okay, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass in der Mannschaft hier eine Siegesparty begonnen hat, sondern es war einfach Erleichterung pur. Haben dann mit den Mitarbeitern, mit den Frauen, Mädels diesen Abend dann sozusagen ausklingen lassen. Natürlich auch gejubelt, ich meine, gehört auch dazu. Und am nächsten Tag war ich auch noch dabei, wo so die letzten Ansprachen an die Mannschaft waren. Ja, für mich auch nochmal wichtig, auch nochmal eine Botschaft mitzugeben. Aber ich wusste, am Montag werde ich ins Büro gehen und werde meine NLZ-Arbeit machen, um jedem auch zu zeigen, ey, das ist mein Platz und da bin ich. Und bin natürlich rum, ja, nochmal jedem um den Hals gefallen, auch klar. mit Abstand, klar. Aber trotzdem war es ja auch, ich habe einfach auch gemerkt, die Erleichterung. Aber ich habe jetzt die letzten Wochen ein bisschen unterschätzt, was das auch Energien gekostet hat. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe dann einfach so weitergemacht. Und kann man sich ja vorstellen, dass dann in die heiße Phase geht. Wir mussten ja im NLZ auch Mannschaften zusammenstellen, Gespräche. Dann kam Dieter Hecking und ich war dann Ende August 2 Wochen im Urlaub. Und das war schon so ein Moment, wo ich sagte, ich muss jetzt hier raus. Also mein Akku ist leer. Ich bin mental, habe ich es erstmal gemerkt, dann was das auch für eine Anspannung war. Und das ist ja schon, muss man sagen, das ist Druck. Druck geht, das ist auch immer schwierig, wenn man das nicht selber mal miterlebt im Fußball. So das Wechselbad der Gefühle, das zieht dir natürlich auch Energie.
Ich fand es auch anstrengend. Als Zuschauer.
Ja, ich denke dann schon immer, aber ich bin da locker oder ich gehe da locker durch. Aber dieses Mal war das erste Mal, wo ich auch gesagt habe, hey, jetzt Montag, ich muss einmal schauen, dass ich rauskomme, weil ja, einfach mal was anderes. Fährst halt dann in Urlaub irgendwo hin. Aber auch da, wenn du jetzt irgendwo in ein Hotel fährst, ist ja logisch, kommst an. Die erste, die mich da wieder gleich angesprochen hat in der Rezeption, ach, das ist noch der vom Club, ja, okay.
Weil du in Nürnberg Urlaub gemacht hast. Nein, wahrscheinlich, oder nicht?
Aber kommt ja noch, diese Relegation hat uns natürlich in der breiten Öffentlichkeit also noch viel, viel bekannter gemacht, wer das alles geschaut hat. Also es ist ja auch unfassbar, aber es war eine Phase im Fußball, wo nicht so viel los war. Wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen in Deutschland plötzlich auch Club geschaut haben. Und das merke ich schon, also egal wo du aufläufst, da ist irgendwie, dieses Spiel ist in den Köpfen. Und deswegen war es im Urlaub am Anfang auch nicht so leicht, man muss sich halt ein bisschen abschotten. Wir waren in die Berge, also mit meinen beiden Kindern, also sich Mountainbiken, wandern, unvorstellbar wandern. Aber das tut dann doch mal gut, wenn man einfach mal das Handy weglegt. Das ist natürlich auch die Kunst heutzutage in diesem Job. Wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, sondern natürlich anderen Menschen auch. Aber einfach mal das Scheißding wegzulegen und zu sagen, ey, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen raus vom Kopf her aus diesem Thema und es gibt auch noch Wichtigeres.
Wie viel Erregungspotenzial bringt denn so ein Job als NLZ-Leiter mit sich? Ist das dann schon wesentlich gechillter, der Arbeitsalltag? Wie fieberst du mit deinen Mannschaften mit?
Ja, es ist einfach anders, weil du halt nicht so in diesem öffentlichen Fokus bist. Es ist mehr ein Arbeiten im Hintergrund. Ja, das ist auch das Schöne dran, dass du natürlich gestalten kannst. Was im Moment so eher so diesen Stress, positiven Stress verursacht, ist natürlich, ich gehe früh ins Büro, nehme mir gewisse Themen vor, aber das ist im NLZ schwierig, weil permanent irgendwas reinkommt. Mal, was weiß ich, ein Spieler, mal ein Elternteil, mal über die Kaderplanung. Ich bin halt so involviert in alle Themen, habe zwar meine Woche strukturiert mit meinen Gesprächsterminen, aber generell ist das ja rund um die Uhr und bin natürlich auch für viel verantwortlich. Ich denke schon, dass ein NLZ auch eine klare Führung braucht, klare Vorgaben. Und nochmal, bin wieder voll drin. Es ging relativ schnell und macht riesig Spaß, muss ich auch sagen. Am Wochenende die Jungs zu sehen, wie sie sich entwickeln. Auch jetzt wieder zu spüren, dass wir natürlich eine schöne Durchlässigkeit gerade vorleben. Mit den Leuten, die jetzt bei uns ins Ruder übernommen haben, sozusagen, im Sportlichen. Also es macht im Moment viel Laune. Und ich nehme meine Leute in meiner Abteilung sehr motiviert wahr. Wir sind da schon ein Haufen, ein verschworener Haufen, die alle sich diesem Club verschrieben haben. Und das gefällt mir richtig gut. Also viele, die Ärmel hochkrempeln und die da am Gaspedal sind. Ja, das ist so richtig schön zu sehen. Und so muss das auch sein im Nachwuchs und so muss das auch sein beim 1. FC Nürnberg. Also wir müssen einfach fleißig sein. Ja, wir sind relativ klein aufgestellt vom NLZ, weiß auch nicht jeder. Es gibt mittlerweile NLZs, die dreifach so groß sind wie wir, vierfach. Will auch nicht immer jeder wahrhaben, aber es ist so. Und wir müssen verdammt strampeln, dass wir da dranbleiben.
Warum ist es trotzdem so schwer, beim 1. FC Nürnberg als Eigengewächs den Sprung zu den Profis zu schaffen? Also das ist ein Ziel, was der Verein seit Jahrzehnten immer wieder mal propagiert. Muss man ja den eigenen Nachwuchs setzen, es wird gewünscht. Aber wenn man sich mal so die Bilanz der letzten Jahre anschaut, es ist halt eine Handvoll, die es dann letztlich schafft. Auch jetzt wurden wieder ein paar Spieler hochgezogen. Lukas Schleimer ist jetzt schon wieder verliehen nach Saarbrücken zum Beispiel. Knote, Celebi sind im Profikader, aber auch noch nicht in einer Rolle, dass man jetzt gleich auf sie baut. Warum ist es so schwierig? Du bist damals aus Starnberg gekommen, hast dritte Liga war das damals, warst am ersten Spieltag in der Stammelf. Ist sowas heute überhaupt noch vorstellbar? Geht sowas noch in diesem Tempo?
Ja, ich finde schon, es hat bei uns, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, es gab einfach zu viele Strategiewechsel, finde ich. Es wird Zeit, dass wir auch gerade in unserem Leitbild auch diese sportlichen Themen verankern. Ja, das heißt, schaffen wir diesen Platz für diesen jungen Spieler, personenunabhängig. Finde ich, darf es einfach nicht sein, dass beim 1. FC Nürnberg nochmal ein Trainer kommt, der den Nachwuchs nicht kennt. Ja, das kann nicht sein. Und deswegen, glaube ich, sind da die Hebel anzusetzen, dass für die Zukunft auch dementsprechend ganz klar dokumentiert ist, vielleicht die Kadersituation. Ja, es müssen einfach diese Jungs verankert sein. Und ich bin mir ganz, ganz zuversichtlich im Moment. Ich würde so, glaube ich, jetzt blank unterschreiben, dass wir die nächsten Jahre einen da oben reinkriegen. Einen, der von uns kommt, der zumindest mal ein paar Jahre im NLZ war. Wenn das so weitergeht mit dem Gedanken, die gerade im Moment bei uns draußen am Pfalzenauer sind, mit dieser Weitsicht, mit der Kompetenz, die da vorherrscht. Ja, wirklich Leute, die einfach Gespür haben, die einfach aus dieser Materie kommen. Die, wenn die weiter ihre Dinge da festlegen können, dann werden die Jungs da Platz finden. Natürlich muss man auch immer uns hinterfragen, wie bilden wir aus? Ja, machen wir manchmal zu viel? Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich heute so manche Gespräche höre, dann, ja, und Karriereplan und das, dann denke ich mir, ey, ich hatte keinen Karriereplan. Einfach jeden Tag Gas geben. Ja, Gras fressen, und dann, da werde ich manchmal auch schon ein bisschen innerlich unruhig, aber es ist ja auch meine Aufgabe, die Dinge zu moderieren, Eltern zu überzeugen, Spieler zu überzeugen. Aber manchmal in so einem NLZ machen wir schon verdammt viel. Ja, wir haben psychologische Betreuung, top aufgestellt. Wir haben medizinische Betreuung. Wir haben alles, was man sich so wünschen kann. Wir sind nicht super perfekt. Wir können nicht mit Hoffenheim, Leipzig konkurrieren im Personal, ja, in der Manpower. Aber wir nehmen halt alles ab. Wir versuchen, alles zu machen. Manchmal denke ich mir, ey, die sollen einfach kommen. Die sollen die Chance sehen. Und die sollen jeden Tag im Training einfach an Anschlag gehen. Spiele gewinnen, ja, sich nicht für nichts zu schade sein, ja, für den Mitspieler alles zu machen. Ich kann es ja blind aufschreiben, aber es ist halt nicht so einfach. Und dann sitzt da wieder einer und will da wieder irgendwas wissen. Ja, wie ist denn jetzt da, was habt ihr denn mit mir vor? Ja, du sollst einfach jeden Tag hier alles rausfeuern. Und dann gibt es im Fußball trotzdem keine Garantie. Ja, und das, so dieser Wille, dieses alles zu tun, um da oben reinzurutschen. Und das fehlt manchmal vielleicht, so ein Prozent, und dann reicht es halt nicht. Weil mit so einem Talent gesegnet sind die wenigsten. Unsere Spieler, ja, die kommen dann trotzdem über die Arbeit, über den Willen, über den Fleiß. Und das wünsche ich mir, dass wir da manchmal ein bisschen weniger über das reden, was wir so alles bereit sind zu tun, sondern dass die Jungs kommen, die Chance sehen beim 1. FC Nürnberg, die Bedingungen sehen, die sind bei uns top. Ja, das weiß ich, wenn man da kommt, jeder kriegt immer leuchtende Augen. Ja, dann nutze es, geh raus und mach einfach. Und dann schauen wir, was rauskommt. Aber nochmal, im Moment sage ich für mich, habe ich auch zum ersten Mal hier ein Gefühl, hey, es geht Hand in Hand. Und die Jungs müssten eigentlich spüren, was da jetzt im Moment für ein Geist weht bei uns. Und jetzt müssen sie, glaube ich, durch die Tür durchgehen.
Aber ist es denn realistisch, dass man kontinuierlich arbeitet in einem Fußballverein, wo dann doch das Personal so oft wechselt und dann vielleicht irgendwann ein neuer Sportvorstand kommt, der sich eine NLZ-Leitung ganz anders vorstellt, irgendwann ein neuer Trainer kommt, der möchte, dass sein System bis runter zu den Bambinis gespielt wird. Also ist das versuchen ja auch immer alle. Und in den seltensten Fällen, nicht nur beim 1. FC Nürnberg, klappt es dann auch. Also,
naja, wenn man jetzt weltweit mal guckt, welcher Verein hat jetzt zum Beispiel ein durchgängiges Spielsystem, da gibt es im Moment Barcelona, Ajax. Ja, die haben es geschafft, erste Mannschaft runtergebrochen. Das ist ja gar nicht so, daran sollte man sich ja gar nicht orientieren. Ein NLZ kann ja trotzdem ein bisschen unabhängig sein. Ja, es muss ja nicht komplett die Spielidee sein, darum geht es nicht. Haben wir übrigens einen Trainer jetzt, der genau das auch vermittelt. Ja, guckt euch an, was ich mache, nehmt mit, lernt vielleicht daraus, aber nicht irgendwie mit was Besserwisserischem rüberzukommen, sondern für sich einfach,
warum soll. Aber es gibt ja auch Besserwisser unter Trainern, die dann vielleicht irgendwann mal wieder diesen Verein.
Das
war, also die Gefahr besteht schon noch, ja, oder?
Aber warum sollte es nicht mal möglich sein? Dieser Verein basiert auf Werten, ja, das wissen wir alle, Tradition, natürlich. Die sind immer da. Warum sollten wir jetzt nicht mal in der Lage sein, auch diese sportlichen Themen zu integrieren und zu sagen, dieser Club muss immer über Nachwuchsarbeit definiert werden, dieser Club muss immer den Nachwuchsspielern Raum geben, das ist immer das Problem. Ja, warum soll man das nicht mal schaffen, da wirklich ein Leitbild für die nächsten Jahre mit einer Zielsetzung, ja, wie auch immer die aussieht, muss man ja vorsichtig sein. Wir können nicht hingehen und sagen, in 5 Jahren wollen wir Champions League spielen. Das ist ja Quatsch. Aber trotzdem eine klare Zielsetzung zu haben und in dem ganzen Rahmen jungen Spielern immer Raum zu geben. Warum sollte das in Nürnberg nicht möglich sein? Wenn man das so vorlebt, bleibe ich einfach dabei. Wenn man vernünftige Köpfe an der Spitze hat, die auch ihr Fach verstehen, die auch mal Gegenwind aushalten, ja, die man auch mal in Niederlagen vielleicht sich dagegen stemmen, wie auch immer. Das brauchen wir hier und nicht jedes zweite Jahr irgendein Wechsel. Kommt hier wieder jemand mit einer ganz anderen Idee, dann kommt wieder ein Trainer, der überhaupt nicht spricht, der sein Ding macht. Ich finde, das kann einfach beim ersten FC Nürnberg nicht sein. Du hast recht, die Gefahr gab es hier immer. Im Moment sitze ich einfach da und sage, jetzt ist irgendwas anderes. Ich bleibe einfach dabei. Das ist für mich, weil ich weiß, wer im Moment gerade so ein bisschen den Weg vorgibt. Und das sind keine Leute, die da mal das Laptop aufschlagen und dir so ein bisschen hier was am Laptop erklären, sondern das sind Leute, die ihre Erfahrungen, die sie jetzt weitergeben, selber gespürt haben am Platz, auf der Trainerbank, ja, die in diesem Business lange zu Hause sind und die einfach wissen, von was sie da sprechen. Und das ist im Moment beim Club eine neue, besondere Situation.
Sehr, mit der kann ich nicht umgehen, aber das ist mein Problem wahrscheinlich.
Auch ihr müsst vielleicht dann mal in euch gehen und dem Ganzen auch eine Chance geben. Und vielleicht kommen wir ja dann mal weg, wenn es wieder heißt, der Club, ist immer das Gleiche. Vielleicht schaffen wir es mal, dass es mit dieser Relegation, mit diesem positiven Erlebnis, vielleicht mal die Leute sagen, ja, schau hin, beim Club, da passiert was. Und nicht bei der erste Niederlage schon wieder wie in Darmstadt. Okay, war wieder Futter für alle.
Aber wir waren sehr zurückhaltend in der Berichterstattung.
Ja. Und dagegen wollen wir uns einfach stemmen. Das, glaube ich, ist uns allen wichtig, dass wir es jetzt mal schaffen, hier in die Köpfe was anderes reinzukriegen. Aber das geht ja nicht von heute auf morgen. Ja. Klar, braucht man Ergebnisse, weiß ich doch. Ist ja ganz klar, die erste Mannschaft muss den Laden ziehen. Deswegen wünschen wir uns natürlich, dass es mal eine sorgenfreie Saison wird, dass man peu à peu jetzt ein Stück vorankommt und natürlich auch irgendwann wieder in der Bundesliga landen. Also logisch, wollen wir doch alle. Aber im Moment müssen wir mal realistisch sein. Wir waren letztes Jahr hier mit einem Bein am Abgrund. Und 2-3 Monate später können wir ja jetzt nicht schon wieder davon ausgehen, dass wir jetzt Darmstadt locker mal nach Hause schießen, ja, mit 3-0. Ja. Ist halt so. Aber trotzdem wird jetzt gut gearbeitet. Es wird
blühende Landschaften. Gearbeitet.
Es wird versucht, die Leute mitzunehmen. Man öffnet sich, finde ich. Man ist nahbar. Ich habe noch keinen gehört, der sich bei uns draußen hingestellt hat und gesagt, du, ich weiß eigentlich alles über Fußball. Also so diese Prediger, diese Erklärer haben wir im Moment nicht, sondern Leute aus dem Fach.
Ist das NLZ inzwischen nach deinen Vorstellungen umgebaut? Beim letzten Mal hier zu Besuch hast du gesagt, du beobachtest noch alles, du wolltest dir 100 Tage geben und dann fängt man ja an, sich so ein bisschen...
Ja, nach meinen Vorstellungen geht es ja sowieso nicht. Also ich bin ja nicht, ich versuche nur meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder wo ich glaube, dass man hier ein paar Schrauben drehen muss, hier einzubringen. Und ich finde schon, dass wir da Schritte vorangekommen sind, in der Art und Weise auch, wie wir spielen.
Ja, sozusagen. Zurzeit sehr erfolgreich in der U19 oder U17, eine noch sehr junge Saison, aber
ja, da haben wir einen sehr guten Jahrgang übrigens erwischt, ja, muss man auch sagen, ist auch nicht selbstverständlich für uns. Nächstes Jahr, die Planungen sind jetzt schon wieder angelaufen, dass wir natürlich für nächstes Jahr schon wieder was machen müssen. Es ist auch NLZ. Manchmal leider, weil man natürlich so ein bisschen den Ausbildungsgedanken verliert. Es herrscht vor der Gedanke, wie hält man die U17, U19 in der Bundesliga. Aber da passiert gerade beim DFB was Entscheidendes, finde ich, dass sie sich da so einen Gedanken machen. Da wird es Veränderungen geben, wann auch immer. Nächstes Jahr eventuell, dass man ein bisschen hinterfragt, wie man diese ganzen Gegebenheiten auch wieder ein bisschen mehr an die Jungs anpasst. Dass man individueller wieder arbeiten kann, dass es wirklich wieder mehr um Ausbildung geht. Ohne den Wettkampfcharakter zu verlieren, ist auch klar. Aber manchmal ist es bei uns schon so, dass wir die ganze Woche eigentlich nur plaudern, hey, wie halt man die U17 in der Bundesliga, wie gut halt man die U19 in der Bundesliga. Das ist unser Kampf. Und das ist wirklich manchmal, denke ich mir, eigentlich müssten wir jeden Tag über unsere einzelnen Jungs sprechen. Und das ist so ein Thema. Ansonsten, ich finde, es muss halt einfach klar sichtlich sein, wenn du zum Club kommst, Pfalzenerweide, du also siehst unsere Mannschaften, die Jungs kommen, sie grüßen, sie haben ein ordentliches Auftreten. Ja, sie sind respektvoll den Zuschauern, einem Schiri gegenüber. Wir haben einen klaren Plan, wie wir auftreten. Wir sind, was die Athletik betrifft, gut unterwegs. Wir sind natürlich auch mutig im Fußball. Solche Sachen, das ist mir wichtig. Und dementsprechend brauchst du Trainer. Die musst du natürlich auch mitnehmen, ausbilden, fördern. Ja, du hast junge Trainer, du hast erfahrene Trainer. Wir haben da einen guten Mix. Und was wir natürlich haben, wir haben viele Ehemalige. Das ist immer so ein Thema. Und wir haben die Ehemaligen auch in guten Positionen. Ich finde, das ist schon so ein wichtiges Ding bei uns gerade, dass wir da Leute dabei haben, die sich 100% im Job auch verschrieben haben und die da auch bereit sind, Schritt für Schritt zu gehen. Beispiel Andy Wolf. Er hat jetzt eine Position bei uns, wo er sich natürlich auch reinarbeiten muss, wo er Verantwortung tragen soll in Zukunft, wo er aber jetzt gefordert ist. Marek 21, eigene Geschichte, wisst ihr auch, ist aber jetzt auch ein Trainer, der bei uns in der Position viel bewegen kann. Dieter Frey ist jetzt im Moment ein Ausbildungsleiter für U12 bis U15. So eine Idee, dass er meine jungen Trainer halt mitnimmt, so als Art Trainerausbilder. Rainer Hintermeier, Dieter Nüssing, Galasek, habe ich jemanden vergessen? Also es ist ja schon eine Wucht, die wir da haben und das müssen wir unbedingt in diese NLZ-Welt reinkriegen bei uns. Und da haben wir, glaube ich, schon einen Vorteil gegenüber anderen, dass wir wirklich Leute haben, die da vermitteln, Dinge, die sie natürlich selber erlebt haben. Und das ist ja manchmal schon ein feiner Unterschied.
Der Uli hat noch sehr viele Fragen aufgeschrieben und schaut schon auf die Uhr, deshalb halte ich mich zurück.
Du warst auch in dieser Trainerfindungskommission zusammen mit Dieter Hecking, hast die Kandidaten dir mit angeschaut. Es sind ja alles drei Trainer gewesen, die dann in engeren Verlosungen waren, die durchaus auch auf die Jugend setzen, bekannt dafür sind. Was gab dann den Ausschlag? Also ihr wart euch wohl sehr einig in der Bewertung für Robert Klaus. Was hatte er den anderen aus deiner Sicht jetzt auch mit speziellem Blick auf den Nachwuchs, auf die Nachwuchsarbeit, NLZ voraus, wo du sagst, das könnte in dieses ganze Konstrukt passen?
Ja, jetzt finde ich, über die anderen da irgendwie Vergleiche zu ziehen, das finde ich nicht gut. Möchte ich auch nicht, weil die Vorträge, die Gespräche waren super positiv. Robert, finde ich, hat dann schon, Dieter hat es ja erklärt, im Endeffekt.
Das war jetzt die innovativste Lösung trotzdem, muss man sagen.
Ja, aber auch war ganz klar in seiner Vorstellung, auch sehr reflektiert, auch für sein junges Alter finde ich schon, wie soll ich sagen, das hat einen einfach, das hat einen irgendwie auch mitgenommen. Ja, man hat sich wiedergefunden. Ja, und ich war natürlich auch sehr interessiert über seine Erfahrungswerte, gerade unter den Trainern Rangnick, Nagelsmann, wie auch immer. Ja, und ich habe aber das Gefühl, dass er genau wusste, ja, wo er jetzt hinkommt, ja, was die Mannschaft ist, was es jetzt bedeutet erstmal in dem Jahr. Ja, so ein Trainer, der jetzt einfach seinen nächsten Schritt gehen will und der natürlich auch sympathisch rüberkommt, der kommunikativ ist. Kommunikation ist ja ein Zauberwort. Es muss einfach gesprochen werden, es muss untereinander ein Austausch stattfinden und da hat er mich persönlich auch komplett überzeugt. Und für mich war klar von dem ersten Moment an, also ich bin da, wenn er was braucht, wir können zusammen losziehen. Wie auch immer, wir werden da ein gutes Team sein. Und das waren jetzt so meine Eindrücke. Alle anderen, es waren halt unterschiedliche Typen. Also im Endeffekt kannst du über jeden viel, viel Positives sagen und irgendwie musste die da ja eine Entscheidung treffen. Und dementsprechend habe ich es jetzt dann schon irgendwie verstanden, relativ zeitnah, dass es in die Richtung geht. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt so den Weg gehen.
Du bist jetzt auch noch nicht alt, aber kannst du auch noch was lernen von dieser neuen Generation an Trainern?
Ja, definitiv. Also ich muss sagen, es war für mich schon wichtig, dass man da auch stellt jemand seinen Fußball vor, aber irgendwie so ein paar, es geht halt oft um Details. Ja, wie sieht er das? Wie löst er Situationen? Aber ich gucke halt, für mich ist halt wichtig, diese Empathie. Ja, hat einer ein Gefühl für Situationen? Ist einer in der Lage, Menschen mitzunehmen? Gerade beim Club, glaube ich, brauchen wir jemanden, der einfach auch mal ein bisschen die Herzen gewinnt, der da reinkommt. Ja, also was wie in der Relegation hat doch jeder gesehen, was los ist. Wenn du da die breite Masse hier verlierst, dann ist es schwierig. Und da hat er auf mich einen super Eindruck gemacht. Ich glaube, dass er auch bereit ist, noch viel, viel mitzunehmen. Hat einen Dieter an der Seite, so als Art Anker sehe ich das, der ihm natürlich auch da wichtigen Input geben kann. Ja, oder hier im Verein natürlich auch Leute, die gerne bereit sind, auch sich auszutauschen, wenn er es möchte. Aber im Grunde ist er mit die wichtigste Personalie bei uns. Und jeder muss gucken, dass wir den jungen Trainer jetzt unterstützen mit allem, was wir haben. Und so wie es den Ball zurückspielt, ist er auf einem richtig guten Weg, muss ich schon sagen.
Wann schießt Erik Schuranov das erste entscheidende Tor in der 96. Minute für die Profis?
Ja, wenn es nach mir geht, gerne sehr, sehr bald. Das wäre ja so ein Kandidat, wenn man sagt, okay, wir haben mit Erik natürlich schon was vor.
Der ist zurzeit so der am meisten diskutierte Nachwuchsspieler.
Weil er Tore schießt. Wenn es ein Abwehrspieler wäre, würde er euch nicht interessieren.
Nee. Aber jetzt schießt er Tore. Hätte ich nicht mitbekommen.
Dann. Wenn er als Abwehrspieler Tore schießt, wird es noch interessanter.
Ja, aber das ist ja klar, dass dann, ja, wir haben jetzt in dem Jahr entschieden, ihn in die U21 hochzuziehen, damit er auch da bei Marek, Marek ist natürlich ein Trainer, der da wichtige Impulse gibt, also gerade Wettkampfhärte, Teamgeist, Mannschaftsgefüge.
Tore schießen.
Ja, Marek Mintal, wenn ich's, er muss es ja wissen, dem Erik da nochmal so ein paar Wege aufzuzeigen. Haben aber gesagt, wenn er da die Einsatzzeit noch nicht bekommt, dann wird er in die U19 gehen, ganz normal, weil die U19 in der Bundesliga spielt. Ja, das ist für uns kein Selbstläufer. Und das hat er super angenommen, macht da Tore am Fließband, hat jetzt am Samstag in der U21 wieder gespielt. Also der Kerl muss natürlich ein bisschen umgehen jetzt mit der Situation, aber wenn wir Trainer plus meine Wenigkeit plus Andy Wolf, wenn wir ihn da auffangen in unseren Gedanken und ihm erklären, was wir vorhaben, dann dürfte das nicht so schwer sein. Und Erik ist für mich ein super, super Junge, der ja, sagt nicht viel, also mir zu mir gegenüber, der hört zu. Ich denke, der ist bereit für weitere Taten für den 1. FC Nürnberg. Aber ich denke, man sollte ihm jetzt auch die Zeit geben. Und wenn der Zeitpunkt da ist und man wirft ihn rein, ja, dann ist es so. Geht ja woanders auch. Also es gibt ja auch in anderen Vereinen junge Kerle, in der Champions League laufen 18-, 19-Jährige rum. Ja, wenn unser Trainer der Meinung ist, ja, das ist der Junge, den ich jetzt da reinwerfen soll, dann vertrauen wir ihm. Und solange das jetzt noch nicht so ist, muss der Erik sich Stück für Stück seine Einsatzzeiten verdienen.
Damit ich was dazu lerne, wer ist der Schuranov unter den Abwehrspielern im NLZ, dass ich mir den Namen dann auch noch merken kann?
Ja, kannst ja gern, wenn du willst. Okay, Journalist, ihr dürft eh rein, glaube ich, oder? Bei uns, ihr dürft ja zuschauen.
Ich weiß ich gar nicht, aber...
Wenn ihr euch interessieren würdet für das NLZ, dann...
Wir dürfen zurzeit einfach nicht rein, das ist
ja,
das.
Ja, genau. Ja, nochmal, also wir haben, ich kann doch jetzt keinen Namen nennen, das ist ja, es würde dem vielen ja wieder nicht gerecht werden. Wir haben im Moment viele spannende Jungs, finde ich, na, die sich in den Mannschaften beweisen. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn sie die Chance haben, da oben rein zu rutschen, ja, dann müssen sie halt liefern. Und wenn da manchmal so, wenn du den Eindruck hast, ey, ist das alles, komm, geht nicht mehr, du hast da keine Zeit mehr, dich hinten anzustellen. So ging es mir zumindest. Vom Tag X an musst du da sein, musst du besser sein, musst du mehr machen. Ja, und das wünsche ich immer eben, dass er dann, wenn er die Chance kriegt, eigentlich noch eine Prise mitkriegt, ja, von der inneren Einstellung sozusagen da reinzugehen. Musst du immer einen Tick besser sein wie die Profis. Ja, die behaupten erstmal ihren Platz, die gucken sich mal alles an. Kommt so ein Junge, musst du erstmal am besten Klappe halten und Vollgas. Aber Vollgas, meine Wahrnehmung und die Wahrnehmung von manchen Jungs, ist man dann schon ein bisschen unterschiedlich. Oder von uns Trainern. Wir sagen immer manchmal, da geht noch ein bisschen was. Und jetzt ist die Chance, jetzt nutze, bleib drin, Kratz, beiß. Da könnt ihr mich wieder ausführen, minutenlang. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere so diese Momente noch nicht so erkennt. Dann geht er wieder runter, kriegt die nächste Chance. Länderspielpause und da musst du halt einfach mal, da musst du die Zeit nutzen. Muss, ja.
Okay. Ja, wir haben sie genutzt auf jeden Fall. Ich glaube, sie ist jetzt langsam, neigt sich dem Ende zu, dieser
Wollen
Podcast.
Wir noch ein, zwei User-Fragen.
Ja, gerne, stellen, natürlich.
Weil nicht nur wir haben noch viele Fragen, sondern auch unsere User haben ein paar Fragen eingereicht. Einiges ist schon beantwortet, viele ist schon abgehandelt, aber Club aus Leidenschaft fragt zum Beispiel, wo vertreiben Sie sich die Zeit am liebsten in Nürnberg, außer im Max-Morlock-Stadion natürlich?
Wo ich in Nürnberg am liebsten?
Wo trifft man Michael Wiesinger? Feierabend.
Feierabend.
Bei uns im Podcast-Studio.
Ja. Oder auf dem Balkon im NLZ beim Grillen, wenn ich es richtig verstanden
habe. Ja, wir haben da schon, auch da lebender Teamgeist, das meine ich ja damit. Also es ist ja nicht damit getan, wenn bei uns alle Trainer immer nach dem Training heimfahren, sondern immer mal wieder sich hinsetzen, auch mal den anderen fragen, ey, was machst du sonst so? Auch da setzt du auch nochmal Energien frei, bleibe ich einfach dabei. Wenn man untereinander ein bisschen mehr übereinander weiß, ja, dann kriegst du es auch besser wieder an die Jungs ran, weil du einfach mal zuhörst, mal eine ehrliche Rückmeldung bekommst, das ist im Fußball auch viel wert. Wirklich mal eine ehrliche Rückmeldung. Ja, mal einen zu haben, der sagt, hey, hör mal, ich habe heute dein Training gesehen, was weiß ich, deine Körpersprache, hat mir nicht gefallen, so ein Austausch möchte ich halt gerne im NLZ haben. Zu der Frage, Feierabend, ich bin meistens auf dem schnellsten Weg dann nach Hause. Am Wochenende, wenn ich mal was mache, dann gern mal Dürerplatz oder so, mal auf der Burg, so mal Nachmittag, gerne mit meinen Kindern mal ein bisschen da was unternehmen. Das ist eigentlich so mein Lieblingsplatz, da oben an der Burg, hinten da an den Gärten, wie heißen sie da, diese? Das ist eigentlich da, wo ich am liebsten bin, wenn das Wetter passt. Ansonsten, ja, eigentlich gerne daheim, wenn es die Zeit erlaubt dann.
Eine noch sehr perspektivische Frage von Chris Dörfner. Wo sehen Sie den FCN in 5 Jahren und welche Rolle spielt dabei das NLZ? Ich weiß nicht, ob wir das in der Zeit noch unterkriegen.
Champions League hat er doch vorhin schon erklärt.
Nein, in 5 Jahren sehe ich uns einfach, das wird ja schon wieder jetzt zu weit führen, aber ich glaube, dass wir da ein Club sind.
Ich glaube, wir zeichnen gar nicht mehr auf.
Ein Club mit einem klaren Leitbild, ja, mit einer klaren Philosophie, ja, mit einem klaren Weg. Liga weiß ich nicht. Also ich glaube in der ersten Liga in 5 Jahren, hoffentlich dann nachhaltig. Der Nachwuchs ist integriert, der Nachwuchs ist, spielt eine große Rolle, der Nachwuchs hat seinen Raum, seinen Platz. Und der Club ist ein Verein, wo in 5 Jahren kaum einer mehr sagen wird, na, typisch Club, sondern da wird es einfach irgendwie in eine andere Richtung gehen. Das wird ein positiver Ansatz sein.
Das heißt, wir sehen uns dann in 5 Jahren hier.
War das jetzt überzeugend?
Ich, ja.
Nee. Also nochmal, ich möchte ja für ehrliche Antworten hier stehen. Also im Moment spüre ich einfach irgendwas. Ich kann es nicht, ist einfach so. Aber es hängt mit den Leuten zusammen, wenn du jemand was abnimmst. Das geht doch jedem so. Wenn einer sich hinstellt, was über den Club erzählt, du denkst dir aber, das, was der erzählt, passt doch gar nicht zu seiner Mimik, zu seiner Ausstrahlung. Und jetzt im Moment, ich finde, alle, die beim Club was erzählen, also ich rede jetzt über meinen Part, ist ja so das Sportliche, wie auch immer, da habe ich im Moment, ja, das sind einfach Leute, denen nimmst du es doch ab. Mal ganz ehrlich, wenn der Direkting da steht und was erzählt, ja, das glaubt man. Und deswegen, glaube ich, sind da momentan viele, viele Leute positiv auf uns zu sprechen. Und das ist wieder ein bisschen mehr greifbar alles. Und das sollten wir jetzt im Moment nutzen und natürlich wichtige Schritte gehen, uns verbessern, auch mal einstecken, gehört auch dazu beim Club. Wer das nicht kann, dann kannst du auch zu Hause bleiben, auch klar. Auch mal aushalten, aber diesen Weg beständig weitergehen und den, finde ich, den jungen Spielern einfach eine Chance geben. Vertrauen in die eigenen Stärken. Und das Gute ist ja manchmal so nah und deswegen sollte man es auch sehen und natürlich dafür sorgen, dass wir immer wieder Jungs zu uns herkriegen, die natürlich dem Ganzen auch standhalten können und die hier gerecht werden, den Erwartungen, auch klar. Aber der Verein hat so viel Power, so viel Potenzial, muss sich natürlich auch entwickeln. Stadion, wie auch immer, weiß ich ja alles. Ja, da müssen wir natürlich auch wichtige Schritte machen. Aber ja, mit so einem Background, so einer Tradition, solchen Fans, so einer Wucht, wer soll uns aufhalten?
Das sage ich jetzt nichts mehr dazu. Genau. Ja. Nur noch so viel, wir gehen unseren Weg unbeständig weiter, weil wir nächste Woche schon wieder nicht am Montag erscheinen, sondern am Mittwoch, wenn die Jahreshauptversammlung und der Sieg auf St. Pauli, wenn ich das heute richtig verstanden habe, dann auch schon Geschichte sind. Vielen Dank, Michael Wiesinger, vielen Dank an die Sparkasse.
Gerne.
Uli, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.